Wir sind bei der Kulturpresseschau in HR2 Kultur heute mit Martin Maria Schwarz. Und zu Beginn schauen wir nach Weißrussland. Es spricht nichts dafür, dass die Protestbewegung gegen Diktator Lukaschenko bald zu Ende geht. Es könnte sogar sein, dass sie Erfolg hat. Aber was kommt dann? Darüber sinniert heute der Philosoph Slavoj Žižek in einem Beitrag für das Feuilleton der Welt. Martin, blickt er optimistisch in die Zukunft?
Weniger, eher skeptisch beobachtet er die Entwicklungen. Zwar würde es Lukaschenko verdienen, abgesetzt zu werden, aber, so meint Žižek, der Demokratieenthusiasmus in Minsk habe einfach einen blinden Fleck, weil er verkennt, dass das liberal-kapitalistische System des demokratischen Westens, das da mit eingefordert wird, gerade selber stark erodiert, siehe den unaufhaltsamen Turbokapitalismus, bei dem sich Finanzströme und Spekulation komplett von Parametern wie Produktion und Gewinn entkoppelt hätten, siehe die entstandene neue Armut, siehe den kaum zu gewinnenden Kampf um Klimaschutz. Diese ungelösten Probleme samt ihren Verwerfungen würden dann auch eben über Weißrussland hereinbrechen und die Gefahr bestehe, siehe Polen, siehe Ungarn, dass eine noch nationalkonservativere Figur nach oben gespült wird. Die Probleme, so Žižek wörtlich, beginnen dann, wenn das Volk gewinnt. Denn gegen wen will man in einem demokratischen Staat protestieren?
Nachzulesen heute in der Welt. Und als Beispiel für eine außer Kontrolle geratene Finanzwelt könnte dann ja auch noch der Fall Wirecard dienen. Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht wieder neue Ungeheuerlichkeiten des Unternehmens ans Licht kommen rund um seinen Chef Markus Braun. Was ist er aber? Ein Hochstapler oder ein Betrüger? Dass hier ein großer Unterschied besteht, das betont heute ein Artikel in der FAZ.
Ja, und der kommt von Melanie Mühl, die sich nämlich energisch dagegen wehrt, dass man den Kriminellen von Wirecard den Titel Hochstapler verleiht. Das habe sie nämlich oft gelesen, denn zum Hochstapler gehöre einiges mehr. Ein Felix Krull, ihn zieht die Autorin als Beispiel heran, würde sich nie mit Wirecard-Betrügern wie Markus Braun oder Jan Maschalek auf eine Stufe stellen lassen. Ein Hochstapler lügt nicht einfach nur, ein Hochstapler verschmelzt mit der Rolle, die er spielt, macht sie zur Wahrheit. Etwas Spielerisches hafte ihm an, die Kunst, sich selbst als Stoff zu nehmen und ihn dann zu verwandeln, so wie eben Felix Krull perfekt den Marquis gab. Das sei das symbolische Kapital, das ihm, dem Hochstapler, sehr wichtig ist. Der Betrüger würde dagegen immer nur er selbst bleiben. Ihm ging es ausschließlich um den materiellen Vorteil, so wie es eben bei den erwähnten Wirecard-Chefs der Fall ist. Während den Betrüger die Gier treibt, stammt der Hochstapler aus dem Reich der Komödie. Er hat keine Komplizen, nur Publikum. So Melanie Mühl, die berechtigterweise auf die Trennschärfe zweier Begriffe allerhöchsten Wert legt.
Apropos Komödie. Für eine solche könnte man das halten, was da in Bad Freienwalde gespielt wird, rund um das Fontane-Gedenkhaus Schiffmühle in Brandenburg. Aber es ist wohl eher eine Posse, wenn man bedenkt, an wie wenig Geld Wohl und Wehe eines Kulturortes hängt.
Genau, zumal ja auch noch im vergangenen Jahr sich die halbe Republik vor Fontane verbeugte, anlässlich der Feierlichkeiten rund um seinen 200. Geburtstag. Aber die Euphorie ist da anscheinend schon wieder vorbei, denn es geht gerade mal um 17.000 Euro im Jahr mehr, um die Leiterin dieses Fontanehauses die Kommune bittet, damit sie eine der wenigen authentischen Fontane-Schauplätze mit zwei bezahlten Halbtagsstellen betreiben und das ganze Jahr geöffnet halten kann. Der Bürgermeister der Stadt Bad Freienwalde hat aber das als vermessen abgelehnt, mit dem Hinweis, dass man in den, Achtung, 90er Jahren in der Stadt beschlossen habe, nur ehrenamtliche Mitarbeiter zu beschäftigen. Und genau das ist es, was die Chefin des Hauses Ilka Krüger so aufbringt. Warum soll ich immer an Menschen sparen, die Kultur machen, wird sie in dem Artikel von Volker Sattler in der FAZ zitiert. Und der Autor des Artikels stellt ja noch ein Zitat von Fontane zur Seite, der sich selber immer wieder über das behäbige Zopfpreußentum bei Geld Angelegenheiten beklagt hat. Das passt so wenig zum Zuge meines Herzens, so hat Fontane da einmal gesagt. Nun wird die Stadtverordnetenversammlung in Bad Freienwalde im November noch einmal zusammenkommen, um über die Zukunft des Fontanehauses zu entscheiden. Ja, vielleicht gibt ja der Fontane-Satz dem Herz des Bürgermeisters einen kleinen Schubs.
Ja, und dann noch die Tour de France. Morgen soll sie beginnen in Frankreich. Sie beginnt wegen Corona 2 Monate später als üblich. Und sie beginnt auch unter fragwürdigen Vorzeichen. Die Infektionszahlen steigen in Frankreich nämlich munter weiter. Jetzt muss man für die Tour de France nicht in ein Stadion gehen, sondern steht aber am Straßenrand auch ganz schön eng beieinander. Die Veranstalter wollen aber auf Gedeih und Verderb das Ganze durchziehen. Wie gehen die Franzosen damit um? In der Süddeutschen Zeitung erfahren wir dazu Näheres.
Ja, und wir erfahren es durch Nadja Pantel, die meint, dass es vielleicht der Radsportindustrie egal ist, wann die Tour stattfindet, nicht aber der französischen Bevölkerung. Sie zitiert den in Frankreich sehr populären Schriftsteller Philippe Delerme, der vor wenigen Wochen nochmal klargestellt hat, dass das Ritual fehlt, das, was die Franzosen miteinander verbindet. Und das ist eben die Tour als Sommerereignis, dann, wenn die großen Ferien sind und groß und klein dabei sein können. Es sei nun wie eine Weihnachtsfeier im Februar, ergänzt die Autorin, die aber noch weitergeht. Die diesjährige Corona-Tour de France sei eigentlich ein Menetekel dafür, dass das Gebilde Tour de France vor einem entscheidenden Knick stehe. Die Stadt Rennes habe bereits abgewunken, Startort für die Tour 2021 zu sein, wegen der leeren Kassen, die die Corona-Krise reiße. Da könne man schlecht 700.000 Euro Kosten vor der Bevölkerung rechtfertigen. Hinzu käme die wachsende Kritik von den stärker werdenden Grünen im Land, die Tour als große Müllschleuder geißeln wegen der riesigen Kolonnen von Werbefahrzeugen, die da immer mitfahren. Und schon in diesem Jahr weht bereits der Wind von der feministischen Seite her, die sich schon lange über die Hostessen in engen Kleidchen beklagt hat, die jeweiligen Tagessieger einrahmen und dann Wangenküsse verteilen. Mit den Küsschen ist es unter den Hygienevorgaben in diesem Jahr sowieso vorbei. Und die Sieger werden nun von einer Frau und einem Mann flankiert. Wie eng die Kleidung des Mannes dabei ausfällt, spöttelt die Autorin, wird sich dann von Samstag an zeigen. Wobei ich noch hinzufügen möchte, eng anliegender als der Stress der Radprofis geht es überhaupt nicht.
Nachzulesen heute in der Süddeutschen Zeitung. Das war unser Blick in die Kulturpresse von heute, dem 28. August. Martin-Maria Schwarz, schönen Dank dafür.
Die HR2 Kulturpresseschau. Weitere Kulturthemen auf hr2.de.